Halleluja. Wunderschönen guten Morgen. Alle, die ich noch nicht begrüßt habe. Mein Name ist Matthias. Ich habe meine tolle Frau Sharon mitgebracht. Wir bringen auch Grüße mit aus Buxtehude. Ja, weltbekannt die Stadt. Sogar in Österreich habe ich mir neulich sagen lassen, ja, das ist ja da, wo der Pfeffer wächst. Ja, genau. Sozusagen, das ist Buxtehude, genau. Und da bringen wir Grüße mit von der Gemeinde, ganz herzlich an euch, seid gesegnet. Und ich bin in Buxtehude, bin ich Jugendleiter, darf ich sein, mit einem Team zusammen, bin in der Ausbildung als Pastor, also ich muss immer Kurse machen in Erzhausen und so und darf lernend unterwegs sein. Und bin in Tostedt noch angestellt, halbtags in der Verwaltung. Also ich bin so ein bisschen zweigeteilt, aber nicht ganz, weil wir sind ja ein Leib und der drückt sich in kleine lokale Leibe überall aus. Und das ist gut, dass es hier auch einen Leib von Jesus gibt, der lebendig ist und der sich nach seinem Wirken ausstreckt. Halleluja. Ja, ich wurde gebeten von Glenn, dass ich heute über das Thema Work-Life-Balance spreche. Ein richtiges Neuwort, wobei es gibt das jetzt auch schon, man kennt das schon länger, aber naja, ist eigentlich schon so ein bisschen ein Modewort, weil wenn man ganz ehrlich ist, kennt das die Bibel nicht. Und wir haben sehr viele so englische Wörter, die auch so ein bisschen zu uns rüberschwappen. Wir leben in einer Zeit, wo dieses Wort sehr wichtig ist. Also viele Berufstätige, ich höre das auch immer, ja, es ist wichtig so, dass das Leben alles in Einklang ist und dass alles so passt und das, also der Druck, man sagt ja auch immer, der Druck nimmt zu, was ich auch so höre. Ich habe eine Statistik gelesen und zwar, dass noch vor 25 Jahren war das Bruttoinlandsprodukt, also, ja, ist Bescheid, pro Kopf war dann noch bei 40.000 umgerechnet Euro. Und jetzt ist es bei 72.000, also es ist schon gestiegen, das heißt, die Leistung steigt oder die Effektivität oder manchmal auch der Druck, den Leuten die Leute ausgesetzt sind auf der Arbeit, die müssen mehr leisten und oder sollen mehr leisten und gleichzeitig sollen sie aber happy sein und ausgeglichen sein und da kommen so alle möglichen Erwartungen an uns ran und deswegen ist es schon wichtig, dass man das Thema betrachtet, aber vor allem von der Bibel her. Und nach meiner Schule habe ich eine Berufsausbildung gemacht zum Groß- und Außenhandelskaufmann, habe in einem Schuhgroßhandel gearbeitet, verschiedene Abteilungen durchlaufen und ja, konnte so ein bisschen das Arbeitsleben in der Welt schnuppern oder kennenlernen und habe gesehen, verschiedene Arbeitsweisen, Chefs, ja, wie die miteinander umgehen. So. Ich hatte einen Chef, da habe ich gesagt, wow, also das ist ein Chef, da würde ich gerne bei dem arbeiten. Und bei anderen, da hat man sich gedacht, zum Glück bin ich hier nur eine Woche. So, und so haben wir alle möglichen Sachen. Und jeder, der hier im Berufsleben steckt, manche stecken auch schon, sind schon nicht mehr im Berufsleben, haben lange gearbeitet, länger wahrscheinlich als ich lebe, da ist viel Erfahrung hier im Raum und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir vor allem von der Bibel her schauen, was sagt denn Gottes Wort dazu. Ich habe erstmal geguckt, überhaupt, was heißt der Begriff Work-Life-Balance und habe den bei Wikipedia eine Definition rausgesucht. Der Begriff Work-Life-Balance steht für einen Zustand, in dem Arbeits- und Privatleben miteinander im Einklang stehen. Die Begriffsbildung Work-Life-Balance stammt aus dem Englischen Arbeit, Work, Life, Leben und Gleichgewicht, Balance. Genau. Und das ist die Frage heute an uns, wie kriegen wir diesen Einklang von Leben und Arbeit hin? Wie kriegen wir das miteinander verbunden? Es gibt auch diesen Spruch, lebst du nur, um zu arbeiten oder arbeitest du, um zu leben? Ja, oder die Frage ist ja, was für einen Fokus haben wir, wo stellen wir unseren Fokus ein? Und da gibt es ja jegliche Spannweite. Ja? Der eine hat eine ganz andere Arbeitsweise wie der andere. So, zum Beispiel, wenn man jetzt meine Frau und mich vergleicht, Meine Frau ist so eine richtige Arbeitsbiene, ja, so eine fleißige. Also, wie sie Urlaub macht, würde ich gerne arbeiten sozusagen, nein. Aber sie ist sehr fleißig, sie kann das, sie macht das gerne, sie macht das wirklich von Herzen und es kommt einfach raus. Und ich arbeite auch gerne, aber ich brauche vor allem auch immer wieder diese Pausen, ja. Und meine Frau, die kann den ganzen Tag die Wohnung durchstreichen, ja. Und danach ist sie immer noch happy drauf und ich bräuchte erstmal wieder einen Tag Pause sozusagen. Also da gibt es unterschiedliche Spannweite, je nachdem, wie jemand auch aufgewachsen ist, was er erlebt hat und so. Und wir wollen vor allem mal schauen, was sagt die Bibel? Weil manche bezeichnet man als Workaholic und manche als Faulenzer und so. Da sagt die Bibel einiges, aber wir schauen mal rein. Wie war es von Anfang gedacht? Achso, geht er oder nicht? Ansonsten musst du dann immer weiter klicken. Er hat irgendwie keine Verbindung, oder? Na gut. Die Technik, genau. Jetzt? Hast du weiter geklickt? Okay, gut. 2. Mose 23, Vers 12. 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber am 7. Tag sollst du ruhen, auf dass dein Rind und Esel sich ausruhen und deiner Sklavin Sohn und der Fremdling sich erquicken. Also Gott sagt, das ist eins seiner Gebote, der Sabbat. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Israel warst. War jemand schon mal in Israel hier? Ja, schon einige, die schon mal so einen Sabbat miterlebt, wie das dann ist. Es ist ganz interessant in Jerusalem, wenn dann der Sabbat beginnt und du merkst plötzlich, die Leute kurz vorher rennen noch und machen und tun. Und dann wirklich, das ist wie so ein heiliger Moment. Die Leute lassen alles liegen und stehen und sind dann, manche gehen sogar die richtig streng orthodoxen Juden, die gehen dann, die haben dann Bedienstete, die für die nur die Lichtschalter betätigen, weil sie ja keine Arbeit mehr tätigen dürfen, ja. Und es gibt auch Sabbataufzüge, die halten dann in jedem Stockwerk einfach. Der fährt dann durch, ohne dass du den Knopf drücken musst. Also die haben das da richtig intensiv, wollen die das da leben und wertschätzen, je nachdem, wo du bist, mehr oder weniger auch. Aber wir merken, dass Gott sagt, es ist gut, dass der Mensch mindestens mal, sage, einen Tag frei hat. Ja. In Deutschland ist es so, dass wir sogar teilweise noch den zweiten geschenkt bekommen. Die meisten müssen nur 5 Tage arbeiten. Und zumindest für Lohn und Brot, man kann ja auch zu Hause arbeiten, da hat ja auch viel zu tun, Haus und Hof in Ordnung halten oder sonstiges. Und die Bibel kennt jetzt nicht den Beruf Industriemechaniker, deswegen müssen wir nach Prinzipien schauen, was die Bibel uns sagt. Und dazu dachte ich, ist es am allerbesten, wenn wir uns an unserem Vorbild Jesus Christus orientieren. Und dann möchte ich mit euch einen längeren Abschnitt durchgehen. Und zwar kurz zum Kontext, es ist die Zeit, wo Jesus unterwegs war mit seinen Jüngern und Herodes, der Antipas, mit seiner Frau Herodias, ja, auch spannender Name dann, der hat durch einen Trick, ist er sozusagen reingefallen auf die List seiner Frau und sie ließ Johannes den Täufer enthaupten. Ein guter Freund Jesus, das ist so die Geschichte. Und die Jünger bekommen das mit, sorgen dann, ja genau, die Tochter war verantwortlich, aber die Frau hat die Tochter dazu gebracht. Ja, genau, also die Tochter hat diese Bitte bekommen, genau, richtig. Genau, und die Jünger bekommen das mit und dann kommt es dazu, sie erzählen Jesus davon. Das ist so dann die Geschichte. Markus 6, ab Vers 30. Die Apostel, achso, geht das? Nee. Stark. Ja, okay, musst du sonst, genau. Die Apostel kehrten zu Jesus zurück und berichteten, was sie getan und gelehrt hatten. Darauf sagte Jesus, kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Wir sehen hier, in einer anderen Stelle heißt es auch, Jesus war tief bewegt, weil sein Freund Johannes wurde enthauptet. Das war ein schlimmer Moment für ihn, war sehr traurig. Und Jesus entscheidet sich, obwohl viel zu tun ist, hey, komm, jetzt, wir haben, hier ist so viel los, wir steigen jetzt mal ins Boot und fahren weg. Wir nehmen uns bewusst Ruhe. Und du kannst gern weitermachen, wenn das hier nicht geht. Ein Punkt, ich habe den Punkt aktiv Ruhe suchen genannt, weil er sehr wichtig ist für uns. Wir leben in einer schnelllebigen Zeit, ja, und wo alles zack, zack gehen muss. Und Jesus entscheidet sich, es war viel zu tun. Ja, es waren viele Menschen, die gedrängt haben, die von Jesus was wollten. Hey Jesus, er war wie ein Superstar. Ja, wenn man heute da im Fernsehen schaut und wenn alle kreischen, die Mädels oder so. So war Jesus schon unterwegs, aber nicht weil, nur, weil er irgendwie toll gesungen hat, sondern weil er Menschen das Leben gebracht hat, das echte Leben. Und trotzdem entscheidet sich Jesus jetzt davon wegzugehen, von diesem Auftrag, und er sagt, jetzt ist Zeit, wir nehmen uns aktiv Ruhe, wir fahren weg. Lass uns raus aus dieser Situation. Und so gibt es das im Leben, so wie Ebbe und Flut, ja, wie Anstrengung und Ruhe, das gehört zusammen. Work-Life-Balance, ja, es kommt zusammen. Wir sehen nicht, dass Jesus ständig sich ausgeruht hat und nur Fische gebraten hat mit seinen Jüngern. Er war sehr, sehr, sehr aktiv, aber er sagt, ey, es ist auch Zeiten, wo ich mir Ruhe suche. Und manchmal ist es so, da unterhalte ich mich mit Leuten und die hetzen nur durch ihr Leben. Und die sind auf einen nach dem anderen Termin und die entscheiden sich nicht aktiv, die Ruhe zu suchen. Manchmal auch, weil sie die Ruhe gar nicht mehr aushalten können. Ja, weil in ihnen nicht mehr wirklich Ruhe ist, die Jesus schenkt. Und dann laufen sie auch vor den Momenten weg. Aber Jesus sagt, es ist wichtig, dass wir uns Ruhe nehmen. Dass wir auch zur Ruhe kommen innerlich. Ja. Wir lesen mal weiter ab Vers 33. Ja, danke. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Spät am Nachmittag traten seine Jünger zu ihm und sagten, dies ist eine einsame Gegend und es wird langsam spät. Genau, nächster. Schick die Leute fort, damit sie auf die umliegenden Gehöfte und in die Dörfer gehen können und sich etwas zu essen kaufen. Doch Jesus meinte, gebt ihr ihnen zu essen. Wie denn, fragten sie. Es würde ein kleines Vermögen kosten, für so viele Menschen Essen zu kaufen. Wie viele Brote habt ihr? Fragte er. Geht und stellt es fest. Sie kamen zurück und berichteten, wir haben 5 Brote und 2 Fische. Da forderte Jesus die Menge auf, sich in Gruppen ins grüne Gras zu setzen. Sie setzten sich zu je 50 oder 100 zusammen. Jesus nahm die 5 Brote und 2 Fische, blickte zum Himmel auf und bat um Gottes Segen für das Essen. Dann brach er das Brot in Stücke, reichte den Jüngern Brot und Fisch, damit diese alles an die Leute verteilten. Alle aßen so viel sie wollten. Danach sammelten sie ein, was von den Broten und Fischen übrig geblieben war. Und es waren noch 12 Körbe voll. Richtige Menge. Jesus tut hier ein erstaunliches Wunder und man sieht, dass die Menschen zu ihm kommen und sie wollen was von ihm. Ihm wird richtig was abverlangt. Und deswegen habe ich aus Jesu ja, Leben herausgelesen oder habe es auch gefunden, dieses alte lateinische Sprichwort ora et labora. Und dazu komme ich jetzt. Und zwar, wir fangen an mit Matthäus 14. Das ist jetzt, ich springe jetzt ins andere Evangelium, aber das ist direkt danach. Matthäus 14, 22 bis 36. Sofort danach schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. So, interessant ist, was wir hier jetzt leider nicht sehen, dieses schickte, in anderen Übersetzungen steht da auch Trieb und im Griechischen steht da anakazo. Das heißt so viel wie, ich nötige jemanden etwas zu tun, ich zwinge jemanden etwas zu tun, was er gar nicht will. Also Jesus zwingt die Jünger ins Boot zu steigen und wegzufahren und er entlässt die Menge. Und dann geht's weiter, Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Kannst du den nächsten Punkt zeigen? Ora et labora. Es kommt aus dem Spätmittelalter und einige haben es schon mal gehört, von den Benediktinern und bedeutet bete und arbeite. Und wir sehen hier in dem Zusammenhang, wie wichtig es Jesus ist, beides zu haben. Ja? Er schickt sogar die Jünger, er treibt sie ins Boot, sagt, jetzt geht. Es ist viel zu tun und die Leute würden noch länger bleiben und sonst was geht. Ich entlasse die Menschen, aber jetzt ist Zeit, dass ich mit meinem Vater Zeit verbringe. Und das ist die Frage bei uns. Verbringen wir Zeit mit dem Vater persönlich? Wirklich persönlich. Weißt du, du kannst in der Gemeinde stehen und kannst die Arme heben und kannst ihn preisen und ihn in den Mittelpunkt stellen von deinem Leben, aber wenn du nach Hause gehst und Jesus ist nicht mit dir gegangen, sondern du hast ihn in der Gemeinde gelassen oder sonst wo. Ja. Was bringt das? Das bringt gar nichts. Wenn Jesus nicht zu Hause bei dir ist, wenn du nicht zu Hause mit deinem Vater, der dir begegnen will, Zeit verbringst, dann ist das alles umsonst, Leute. Dann brauchen wir ihn hier nicht preisen. Weil er guckt ja ins Verborgene. Er weiß ja, wie schätzen wir ihn mit unserer Zeit zu Hause? Ja? Schätzen wir ihn überhaupt oder ist er halt ein Termin in der Woche, am Sonntagmorgen oder vielleicht noch zum Hauskreis oder so? Versteht mich nicht falsch, es ist nichts falsch am Gottesdienst und an Hauskreisen oder sonst was. Aber Gott, der doch ins Verborgene sieht, der doch sich wünscht, mit dir Zeit zu verbringen. Und Jesus hat es uns vorgemacht. Wenn Jesus Gott war, wieso legt er so viel Wert darauf, Zeit mit seinem Vater zu verbringen? Weil es genauso wichtig ist für uns. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, ja? Und Jesus sagt, komm zu mir. Ich erlebe das auf eine erstaunliche Art und Weise. Letztes Jahr war echt ein richtig herausforderndes Jahr für uns. Also eins der herausforderndsten, das wir je gehabt haben. Wir haben viele Schwierigkeiten gehabt. Ich will jetzt da gar nicht so drauf eingehen, aber es war wirklich eine schwierige Zeit. Und ich habe erlebt, wie Gott in der Stille mir Kraft gibt. Wenn ich zu Hause bin und wenn ich weine und so und wenn Gott da ist. Und es gibt nichts Besseres, wenn der König aller Könige sich mit dir Zeit nimmt und du bist zu Hause und du weißt, er stärkt dich, er baut dich auf und du kannst nach draußen gehen und du bist dann nicht nur irgendwie ein Häufchen Elend, sondern er sagt sogar, hey, du bist mein Botschafter. Du bist mein Botschafter, du bist König und Priester, ich habe dich gesetzt. Das heißt, da, wo du hingehst, wenn du auf deiner Arbeitsstelle bist, bist du nicht ein Christ, der nur Sonntag die Arme hebt, sondern ich habe dich dahin gesetzt. Du verbreitest meine Herrlichkeit, meine Gerechtigkeit. Du verbreitest meine Liebe. Aber wie willst du diese Liebe verbreiten, wenn du zu Hause überhaupt keine Zeit mit mir verbringst? Deswegen glaube ich, dass Work-Life-Balance, so ein nettes Wort das auch ist, letztendlich ist es in der Balance, weil die Bibel kennt Work-Life-Balance so nicht. Ja? Jesus war unterwegs, hat gearbeitet, hat gebetet, hat gearbeitet, hat gebetet. Die Bibel kennt auch keine Hobbys. Ich habe ein bisschen gesucht, aber Fußballspielen findest du nicht oder so. Ja? Oder Modellbau, Eisenbahn oder sonst was. Die hatten damals auch eine andere Zeit, die hatten wirklich nur Leben, Essen und Arbeiten so. Ja, und wir leben in einer anderen Zeit, wo wir viele Freiheiten haben, aber das Prinzip, was die Bibel verdeutlicht, ist eigentlich, bist du an meinem Herzen dran, weil dann lebst du in der Balance. Wenn nicht, dann lebst du es nicht. Und dann, wenn Schwierigkeiten kommen, dann fällst du auch leicht um, wenn du nicht in meiner Balance lebst, die ich dir gebe. Ja. Und natürlich, es gehört dazu Familie, es gehört dazu Zeit mit Freunden. Die Bibel verliert auch sehr viel über Freundschaft, auch in den Psalmen. Aber ich sag mal, der Kernpunkt ist, Zeit mit Gott zu verbringen. Zeit mit unserem Vater. Jesus hat das regelmäßig gemacht. Man sieht das manchmal nur so nebenbei, aber in Markus zum Beispiel, da hat er auch ganz viel zu tun gehabt, Markus 1, 35. Und dann sagt er, er steht extra früher auf, weil er wusste, dass der ganze Tag kommt. Und dann kommen schon die Jünger und sagen, hey, alle haben dich gesucht. Aber Jesus ist extra früher aufgestanden. Wenn Jesus, der auch nur 24 Stunden hatte, wie wir am Tag, sich Zeit genommen hat mit dem Vater, wie können wir dann manchmal sagen, ich habe keine Zeit? Oder ja, klappt nicht und so. Wir lesen von drei Persönlichkeiten, habe ich herausgefunden, wo ich ganz sicher weiß, die mindestens dreimal am Tag gebetet haben. Das war König David, der Prophet Daniel, ja, der wirklich ein intensives Gebetsleben gemacht hat. Und Petrus auch, die pflegten das, diese intensive Beziehung mit Gott, mindestens dreimal am Tag. Ja, und wir sagen manchmal, oh, ich habe keine Zeit, es hat nicht geklappt und dies und das. Dann entgeht uns auch der Segen, den der Herr uns schenkt, dass er uns in diese Balance reinführt. Ja. Wir lesen weiter. Genau. Geht das jetzt? Nee, du warst das. Ja, super. Halleluja, sei gesegnet. In der Zwischenzeit gerieten die Jünger weit weg vom Ufer in Seenot, denn ein starker Wind war aufgekommen und sie hatten gegen hohe Wellen anzukämpfen. Gegen 3 Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Also Jesus hat einige Zeit verbracht im Gebet, bis 3 Uhr. Ja. Als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Da rief Petrus zu ihm, Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komm, sagte Jesus, und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Als er sich aber umsah und die hohen Wellen erblickte, bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Da beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes, riefen sie. Und auf der anderen Seite des Sees gingen sie in Genezareth an Land. Als die Menschen dieser Gegend Jesus erkannten, verbreitete sich dies sofort in der ganzen Umgebung. Schon bald brachten die Leute alle ihre Kranken zu ihm, damit er sie heilte. Die Kranken baten ihn, auch nur den Saum seiner Kleidung berühren zu dürfen, und alle, die ihn berührten, wurden gesund. Außer dem Beten und Arbeiten gibt es auch noch andere wichtige Dinge. Aber das ist so der Kern. Ja? Die Bibel bezeugt das. Und zum Beispiel hat Jesus sich auch Zeit genommen zu beten, kurz bevor er ans Kreuz gegangen ist. Um wirklich in dieser schlimmen Zeit, und Jesus hat Blut geschwitzt, ihm ging es ziemlich schlecht, weil er ist für dich und für mich ans Kreuz gegangen. Er hat alles bezahlt. Aber menschlich gesehen war das eine schlimme Vorstellung, weil er wüsste, er wird jetzt gleich vom Vater getrennt sein. Er gibt sein Leben hin und wird brutale Qualen für uns leiden. Und er hat so dreimal gebetet, ja. Er hat gesagt, ach Herr, wenn es geht, lass doch den Kelch an mir vorübergehen. Und seine Jünger, die haben gar nicht gebetet, ja, die sind sogar eingeschlafen. Dann kommt er, sagt, er könnte ja nicht mal eine Stunde wachen, und dann ist er wieder los und dann sind die sogar eingeschlafen. Also, aber ihm war es wichtig, und deswegen, wenn es für Jesus wichtig war, dieses Gebet, wie viel mehr ist es für unser alltägliches Leben, dass wir in Balance sind. Weil dann können Wellen und Stürme kommen. In diesem letzten Jahr, wir haben Wellen und Stürme erlebt und ich merke, dass Gott in mir Freude hervorbringt. Obwohl es überhaupt nach außen sieht es eigentlich nicht gut aus, haben sich nicht viele Dinge geändert. Aber ich weiß, er bringt Freude hervor und ich bekomme Glauben für Dinge. Wir beten, Sharon, meine Frau, hat auch eine schwierige Zeit auf der Arbeit momentan. Und wir beten morgens zusammen intensiv für die Arbeit, weil wir wissen, dass Gott was tun möchte. Und meine Frau ist nicht umsonst da, sondern sie soll das Reich Gottes da verbreiten. Genauso wie jeder von euch gesetzt ist auf der Arbeit. Weißt du, wenn du dir das nicht bewusst bist, Gott hat dich dahingesetzt. Du bist nicht einfach nur zufällig da, um dein Brot zu verdienen, sondern er benutzt dich. Er benutzt dich, um andere Menschen zu erreichen, mit seiner Liebe und seiner Kraft. Und das ist das, was er tun möchte. Und wisst ihr, was aber auch manchmal Leuten schwer fällt, und das ist der letzte Punkt, das ist Nein sagen. Wir bekommen mit, dass Jesus auch häufig Nein gesagt hat, vor allem durch seine Handlungen, indem er zum Beispiel, ja, Petrus sagt zu ihm, ja, nein, du sollst nicht ans Kreuz gehen. Er sagt, geh hinter mich, Satan. Ja, er sagt, nein. Also er widersteht. Ja, ist ja ein verlockender Gedanke. Aber Nein sagen vor allem auch in den Momenten, wo eigentlich unser Inneres sich gegen etwas wehrt und sagt, nee, das ist eigentlich nicht gut und wir lassen uns überreden. In diesen Momenten, das sind auch die Momente, wo wir auch unsere Kraft mal verlieren und unsere Freude, weil wir nicht ehrlich sind. Ja? Es gibt Menschen, die sind super hilfsbereit und manchmal fast ein bisschen zu hilfsbereit, beziehungsweise in der Hinsicht, dass sie nicht Nein sagen können. Da weißt du, da gehst du hin und fragst und für die gibt es eigentlich keine Option, weil sie können nicht damit umgehen, jemand anders abzulehnen oder zu enttäuschen, zu sagen Nein. So, und Matthäus 5, Vers 37, da heißt es, euer Ja sei ein Ja und euer Nein ein Nein. Jedes weitere Wort ist vom Bösen. Das bedeutet, ja, wenn du Nein sagen möchtest, dann sag Nein. Es ist okay. Wir haben die Freiheit, auch Nein zu sagen. Manchmal werden Dinge an uns herangetragen und wir wissen, ah, es wäre gut, der braucht es doch und Hilfe und so. Aber eigentlich geht das nicht, weil zum Beispiel die eigene Familie leiden muss, der Ehepartner, die Kinder oder sonst was. Oder der Chef erbittet noch mehr Arbeitsstunden von dir, Überstunden, die du schon gar nicht mehr leistest. Dann ist es an der Zeit, mal Nein zu sagen. Zu sagen, okay, hey, ich weiß, es ist viel zu tun. Jesus hat auch gewusst, das war viel zu tun. Die Leute kamen alle und wollten. Und dann sagt er, okay, nein, es gibt auch Grenzen. Und es ist wichtig, dass wir diese Grenzen auch einhalten, dass wir die auch hochhalten und sagen, hey, es ist in Ordnung, ich darf Nein sagen. Und das entdecke ich immer wieder auch bei Christen, dass manchmal so eine Haltung da ist, ja, man darf nicht Nein sagen oder so. Doch, na klar darfst du Nein sagen. Du hast die Freiheit von Jesus zugesprochen, auch zu sagen, nein, ich muss nicht. Weil es ist auch, keiner ist gezwungen, Jesus anzunehmen. Aber aus seiner Kraft und weil wir ihn annehmen dürfen, können wir Dinge tun. Ja? Sobald du anfängst, außerhalb von seiner Kraft unterwegs zu sein und dann nur noch Ja sagst und Ja und Ja und Ja, dann brennst du ganz schnell aus. Und da sind wir bei den vielen Leuten, die Burnout haben oder sonst was, weil sie nicht gelernt haben, Nein zu sagen. Oder es fällt ihnen sehr schwer. Und wenn das vielleicht für dich heute ist, vielleicht mag das der einzige Punkt sein, dass du sagst, Herr Jesus, hilf mir, Nein zu sagen. Es gibt Momente, wo ich Nein sagen sollte. Und wenn das für dich ist, dass du wirklich diese Beziehung mit Jesus, diese Beziehung mit dem Vater zu Hause wieder aufbauen solltest, um wieder in diese Balance reinzukommen, weil er gibt Fülle, er gibt das Leben in Fülle. Und ey Leute, es gibt nichts Besseres, als in seiner Kraft unterwegs zu sein. Es gibt nichts Besseres. Es ist auch spannend. Das ist ja das Spannende am Christsein. Ich war auf der Arbeit, saß im Büro. Plötzlich läuft so eine alte Frau richtig langsam an meinem Fenster vorbei. Schon fast Zeitlupe. Ja? Und ich merkte, irgendwas stimmt nicht mit ihr und so. Und ich hatte viel Zeit, mich zu entscheiden, was ich mache, weil sie halt eben so langsam war. Sie hat ein Fahrrad dabei gehabt und hat diese Schritte gemacht so. Und dann bin ich rausgegangen, ich spreche sie an, kannte sie nicht und ob ich ihr helfen könnte. Und sie, ja, sie wäre gestürzt schon vor längerem. Sie hat sich irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, das Bein verstaucht. Und ja, sie kann kaum noch laufen und sie hat sich heute übernommen. Sie ist alleine, sie ist eigentlich im betreuten Wohnen, sie ist alleine zum Einkaufen gegangen. Und es war bitterkalt, die Frau hatte eiskalte Hände und dann habe ich sie gefragt, ja, ob ich sie nach Hause begleiten kann. Ich nehme das Fahrrad und ihre Einkaufssachen und alles. Und dann war sie bereit und dann habe ich das Fahrrad genommen und als ich so halb vom Fahrrad weggehe, fällt sie schon um und ich greife noch nach ihr, halte sie noch an ihrem Mantel fest und ziehe sie so halb hoch, damit sie nicht richtig auf den Boden knallt. Die war total instabil Und dann habe ich sie nach Hause begleitet. Wir haben für einen Weg von 200 Meter, haben wir, glaube ich, 25 Minuten gebraucht. Und ich komme bei ihr zu Hause an, mache die Tür auf und so, bringe sie rein, ihre Einkäufe auch. Und sie war so dankbar. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist nicht alles, was ich gerne machen möchte. Ich möchte gerne für sie beten und so. Und dann war sie offen dafür und dann habe ich für sie gebetet. Und sie war berührt. Wir hatten auch über den Glauben gesprochen. Sie sagte, ja, sie ist so ein bisschen gläubig und dies, das und so. Und ich habe gesagt, Jesus, ja, Jesus ist es. Und ich durfte helfen, das war eine Möglichkeit von Gott. Und das sind die Momente, wo Gott uns Möglichkeiten schenkt und wo wir die ergreifen und wo er Segen ausbreitet. Ja, und habe die Frau zum Gottesdienst eingeladen. Ich habe für sie, für ihr Bein gebetet. Wir haben es ausprobiert, sie hat noch keine Veränderung gespürt. Das heißt nicht, dass der Herr nichts tut, aber ist auch nicht meine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass was passiert, sondern ich bin der Botschafter und ich bete mit der Autorität, die mir gegeben ist. Und manchmal passiert was, manchmal nicht. Da kann man leider, also ich habe das nicht in der Hand, aber es ist auch gut so. Der Herr macht das, ne? Aber ich war treu und habe einfach gesagt, so, ich bete jetzt für dich. Und das ist manchmal auch einfach nur unser Auftrag, ja. Und so möchte ich euch einfach ermutigen, ihr seid gesetzt dort, wo ihr seid. Und wenn du jetzt nicht mehr in einer Arbeitsstelle bist, du hast einen Umkreis, du hast Freunde, du hast Bekannte, du hast Nachbarn. Und genau da möchte der Herr dich benutzen. Weil wir sind nicht für uns hier, ja. Also er hat uns beschenkt, aber jetzt kann es nicht bei uns bleiben, dass wir sagen, wir schauen auf unser Leben und wir führen jetzt unser Leben und mit Ach und Krach ab in den Himmel so irgendwie geschafft, sondern er hat uns einen Auftrag gegeben, macht die Welt, macht zu Jüngern. Ne? Matthäus 28, 19, ja. 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 Also ich merke, wenn ich solche Gedanken bekomme, es gibt ja Momente, wo ich mutig bin und es gibt auch Momente, wo ich nicht mutig bin. Also es kommt auch immer, manchmal ist es auch, merke ich, spricht der Heilige Geist mich an und das ist eine ganz schöne, große Herausforderung. Neulich zum Beispiel, da war ich dann nicht mutig, da war ich auf dem Weg in der S-Bahn und der Herr sagt zu mir, steh auf und predige. Und ich, ach. Und das war voll und es war 5 Uhr morgens und die ganzen Gedanken gingen mir durch den Kopf. Okay, 5 Uhr morgens, wer hört da gerne einen jungen Mann schreien in der S-Bahn? Und wahrscheinlich nicht so viele, aber es war auch in gewisser Weise eine Ausrede, weil wenn der Herr es sagt, sagt der Herr es. Ne? Und ich habe mich nicht getraut und ich glaube, der Herr schafft Zeiten in der Hinsicht, dass es liegt an uns, ob wir darauf reagieren oder nicht. Also manchmal habe ich wenig Zeit, aber das, was der Herr möchte, ist ja eigentlich immer wichtiger als mein Terminkalender. Und ich merke, dass Gott Situationen benutzt. Und manchmal entscheide ich mich dafür und bin froh, dass ich mutig gewesen bin und das hat sich gelohnt. Und manchmal traue ich mich nicht. Aber so sind wir Lernende. Ich bleibe Lernender. Und ich möchte einfach dieses Leben ergreifen, das Jesus für jeden von uns hat. Ja, dieses unterwegs zu sein, für Menschen zu beten und Kranke werden gesund. Ey, das hat er in seinem Wort gesagt und er meint das auch. Ja. Und er hält sich sowieso an sein Wort. Ja, und das ist nicht an mir zu bewerten. Ich kann das sowieso nicht, weil er ist Gott. Und ich möchte noch für euch beten, auf jeden Fall. Jesus Christus, ich danke dir, dass du der König aller Könige bist und dass es sich so lohnt, mit dir zu leben. Und ich segne jeden Einzelnen in dieser Gemeinde mit deiner Gegenwart, mit deiner Freude und mit deiner persönlichen Begegnung zu Hause, dort, wo niemand ist, außer du und die Person. Da soll diese Beziehung festgebaut werden und aus dieser Kraft können wir dein Reich bauen auf dieser Erde. Ich segne jeden mit Freude für den Dienst und Freude für Familie und für die Ehen. Ich segne jeden Einzelnen, Herr. Amen.